Das letzte Wort geht an Herrn Henrik Embruder. Ich brauche ihn wahrscheinlich nicht weiter vorzustellen. Ich Autor, Publizist, immer für eine Überraschung gut. Wir wissen nicht genau, worüber er redet. Herr Bruder, wie lösen wir das Problem mit dem Iran?
Wenn ich es wüsste, wäre es schon gelöst. Vielen Dank. Ich wollte nur ergänzen zu dem, was Thomas gerade gesagt hat. Es ist so banal, wie er sagt. Es ist genau das, worauf es ankommt. Salman Rushdie hat das mal wunderbar zusammengefasst in einem Text, wo er sagte, es geht darum, dass die Mädchen Bikini tragen können, dass wir Schweinefleisch essen können, dass wir Whisky trinken können. Einer meiner wenigen Freunde auf der anderen Seite, als ich noch in Jerusalem lebte, war ein extrem kluger, angenehmer palästinensischer Journalist namens Jamil Hamad. Und wir besuchten uns gegenseitig und eines Tages saßen wir irgendwo in Bethlehem im Café und er sagte den zentralen Satz zu mir, mit dem mir das Wesen des Nahostkonflikts damals klar geworden ist. Jamil sagte, Henrik, you must know, it's not about the occupation, it's about the girls on the beach. Und genau das ist es. Genau das ist es. Es ist ein bisschen komplizierter im Ganzen, aber das ist der Kern der Affäre. Ich werde mich kurz fassen und es wird keine Überraschungen geben, nachdem jetzt, ich nehme an, in zwei Tagen alles Relevante gesagt worden ist, möchte ich Sie nur sozusagen auf die Basis des Konflikts nochmal zurückführen. Ich habe gerade mein Zeitungsarchiv aufgeräumt, weil ich was Längeres schreibe und dabei eine kleine Chronologie der europäisch-iranischen Beziehungen zusammengestellt. Es ist alles Nachrichtenmaterial, das Sie kennen. Es ist wahrscheinlich keine einzige Nachricht da, die Sie nicht kennen, aber die Zusammenstellung macht es. Die Zusammenstellung macht es sozusagen die Chronologie des Ablaufs. Ist genauso bedrückend wie faszinierend. Gleich nachdem der Iran die UN-Siegel an seinen Atomanlagen entfernt und die Arbeiten zur Urananreicherung wieder aufgenommen hatte, berichtete die Welt, die Tageszeitung Die Welt, am 11. Januar 2006, Teheran bricht die Siegel an seinen bisher verschlossenen Nuklearanlagen. Die Regierung nimmt die umstrittene Atomforschung wieder auf und signalisiert, dass es ihr um Nuklearwaffen geht. Für den Westen bedeutet dies, es geht um die Bombe. Und so, meine Damen und Herren, ging es weiter. Bei der Münchner Sicherheitskonferenz Anfang Februar 2006 sagte Angela Merkel, wir wollen und wir müssen die Entwicklung iranischer Nuklearwaffen verhindern. Niemand könne erwarten, dass Deutschland in dieser Frage auch nur die geringste Toleranz aufbringt. Wir haben aus unserer Geschichte gelernt. Der Sprecher des iranischen Außenministers kommentierte Merkels Stellungnahme mit den Worten, eine Politikerin sollte nicht die Augen schließen und dann einfach den Mund aufmachen, sondern erst die Augen und dann langsam den Mund. Der iranische Präsident erklärte, ihr könnt noch so viele Resolutionen dieser Art verabschieden, aber ihr könnt den Fortschritt im Iran nicht verhindern. Wir danken Gott, dass es so eingerichtet hat, dass unsere Feinde Idioten sind. Die Welt am 6. Februar 2006. Eine treffende Analyse, finde ich. Am 13. April 2006 sagte die US-Außenministerin nach einem Treffen mit ihrem kanadischen Amtskollegen, es gibt keinen Zweifel daran, dass der Iran seine Salamitaktik fortsetzt, ein bisschen hier und ein bisschen da und dann noch ein bisschen mehr, obwohl die internationale Gemeinschaft ihnen klar bedeutet hat, Stopp. Wenn der Sicherheitsrat wieder zusammentritt, wird diese Missachtung Konsequenzen haben müssen. Die Welt, 15. April 2006. Am 28. April 2006, ich will in der Zeit fertig werden. Am 28. April 2006 endete die Frist, die der UN-Sicherheitsrat dem Iran gesetzt hatte, die Urananreicherung zu stoppen. Ein paar Tage vorher kritisierte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Ruprecht Polenz, die aufgeregte Debatte, die Irans Präsidenten in die Hände spielen würde. Der Iran werde noch 5 bis 10 Jahre brauchen, sagte Polenz, bis er eine Atombombe bauen könnte. Es gibt keinen Zeitdruck, bis Pfingsten oder bis Weihnachten das Problem zu lösen. Tagesspiegel, 26. April 2006. Auf die UN-Forderung, die Anreicherung zu stoppen, erklärte der iranische Präsident, der Iran werde keine Verhandlungen über etwas führen, das ihm zustehe. der damalige Chefunterhändler für das iranische Atomprogramm, sagt: Wir sind allergisch gegen die Aussetzung der Urananreicherung. Wenn Sie uns Leid zufügen, werden wir Ihnen Leid zufügen. Wir meinen es ernst. Die Welt, 2. Mai 2006. Die Umweltorganisation Greenpeace fordert Bundeskanzlerin Merkel auf, ihre Strategie im Kampf gegen die iranische Atombewaffnung zu ändern und die USA dazu zu drängen, atomar abzurüsten. Die Verhandlungen mit dem Iran könnten nur dann zum Erfolg führen, wenn die westlichen Atomwaffenstaaten selbst glaubwürdig handelten und die eigenen Atomwaffenarsenale abbauten, erklärt die Geschäftsführerin von Greenpeace Deutschland. Tagesspiegel, 7. Mai 2006. Die 5 Vetomächte im UN-Sicherheitsrat und Deutschland bieten dem Iran Hilfe beim Bau von Leichtwasserreaktoren an, inklusive einer Garantie für die Lieferung von Brennstoffen, wenn der Iran seine eigene Urananreicherung stoppt. Angela Merkel spricht von einer unglaublichen Chance zur Lösung des Konflikts. Die Welt, 3. Juni 2006. Der iranische Außenminister erklärt, bei gutem Willen ist ein Durchbruch möglich. Der Iran erwartet ein faires Angebot. Die Gespräche, sagt er aber, dürften nicht an Bedingungen geknüpft sein. Der Tagesspiegel, 4. Juni 2006. Die Internationale Atomenergieorganisation gibt bekannt, dass der Iran die Arbeiten in der Urananreicherungsanlage bei Natanz fortgesetzt hat. Außerdem seien weitere Gaszentrifugen installiert worden. Zugleich erklärt sich der iranische Präsident zu neuen Gesprächen über das iranische Atomprogramm bereit. Der Tagesspiegel, 9. Juni 2006. Die 5 Vetomächte der UN und Deutschland, die sogenannte Sechsergruppe, setzen dem Iran eine weitere Frist bis zum 29. Juni, um auf das Angebot vom Anfang Juni eine Antwort zu geben. Frankfurter Allgemeine, 13. Juni 2006. Der iranische Präsident erklärt, wir bewerten das Angebot als einen Schritt nach vorne und ich habe meine Kollegen angewiesen, es genau zu prüfen. Taz, 17.06.2006. Der iranische Präsident droht der EU mit einem Ende der Zusammenarbeit, sollte sich herausstellen, dass die europäischen Länder nicht guten Willens seien. Wir haben keine Angst und werden uns nicht blind den Anforderungen des Westens beugen. Frankfurter Allgemeine, 14. Juli 2006. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums erklärt, der Dialog ist der richtige Weg. Der Weg des Extremismus und der Drohungen ist nicht akzeptabel, er wird nicht funktionieren. Allerdings richtet sich sein Appell nicht an die 5 Vetomächte und Deutschland, sondern an die G8-Staaten, die er zu neuen Gesprächen auffordert. Berliner Zeitung, 17. Juli 2006. Der Iran weist die Resolution des Sicherheitsrates vom 31. Juli zurück, die Urananreicherung binnen 4 Wochen einzustellen. Die Welt am 2. August 2006. Nachdem der UN-Sicherheitsrat dem Iran völkerrechtlich verbindlich aufgelegt hat, die Urananreicherung auszusetzen und mit Sanktionen für den Fall gedroht hat, dass der Iran die Auflage nicht erfüllt, erklärt der Vorsitzende des iranischen Nationalen Sicherheitsrates, wir lehnen diese Resolution ab und droht seinerseits mit Konsequenzen. Wir werden auf eine Art reagieren, die schmerzhaft für die anderen wäre. Wir wollen die Ölwaffe nicht anwenden, man würde sie uns aufdrängen. Zwingt uns nicht dazu, etwas zu tun, das die Leute in der Kälte frieren lässt. Frankfurter Allgemeine, 7. August 2006. Die iranische Führung legt eine umfassende schriftliche Antwort auf das internationale Angebot zur Beilegung des Atomstreits vor. Unter Berufung auf Regierungsvertreter aus Teheran melden Agenturen, Iran habe eine neue Formel zur Lösung des Konflikts ins Spiel gebracht und Fragen zu einzelnen Punkten gestellt. Frankfurter Allgemeine, 23. August 2006. Die Europäer zeigen sich über die iranische Reaktion enttäuscht. Wir müssen leider konstatieren, dass diese Antwort wichtige Fakten nicht enthält, sagt Kanzlerin Merkel. Aber die Tür ist weiterhin offen. Die Welt am 26. August 2006. Nur 5 Tage nach dem Ablauf dieses zweiten UN-Ultimatums eröffnet der iranische Präsident eine Anlage zur Produktion von schwerem Wasser, die einen geplanten Schwerwasserreaktor bei der Stadt Arak versorgen soll. Beim Betrieb eines solchen Reaktors fällt Plutonium an, das zum Bau von Atomwaffen gebraucht wird. Die Welt am 28. August 2006. 2 Tage später fordert der iranische Präsident den amerikanischen Präsidenten zu einer Fernsehdebatte auf, die nicht zensiert werden dürfe, damit das amerikanische Volk die Wahrheit erfahre. Frankfurter Allgemeine, 30. August 2006. Nach Ablauf dieses Ultimatums werden mögliche Sanktionen gegen den Iran diskutiert. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Europaparlament, Elmar Brok, sagte Berliner Zeitung, Sanktionen dürften die immer noch möglichen Verhandlungen mit dem Iran nicht behindern, müssen aber zugleich zeigen, dass die Provokationen Teherans nicht hingenommen werden. Der Fraktionsvize der Grünen, Jürgen Trittin, sagt, es ist falsch und bedient die Bombenfantasien des Herrn Rumsfeld, wenn immer nur über Sanktionen geredet wird. Es sei wichtiger, sagt Trittin, endlich mit dem Iran zu reden. Berliner Zeitung, 1. September 2006. Bei dem Treffen der 25 EU-Außenminister Anfang September 2006 im finnischen Lappeenrantana sind sich die Teilnehmer einig, der Diplomatie noch eine Chance zu geben. Die EU suche weiter den Dialog, gewähre dem Iran aber nur noch eine kurze Frist, um den Forderungen der UN nach Aussetzung der Urananreicherung nachzukommen. Berliner Tagesspiegel, 3. September 2006. Unsere Position in der Sache ist transparent, klar und logisch, sagte der iranische Präsident nach einem Treffen mit UN-Generalsekretär Kofi Annan. Und obwohl wir das Vertrauen in die Europäer verloren haben, sind wir immer noch bereit, uns auf gleicher Augenhöhe auseinanderzusetzen. Die Welt am 4. September 2006. Annan ohne Erfolg in Teheran, meldet die FAZ am 4.9. Rückkehr aus Teheran mit leeren Händen, titelt die TAZ auch am 4.9.2006. Die Europäische Union will jetzt einen letzten Anlauf für eine Lösung in Atomstreit unternehmen. Die Beratungen gelten als letzte Chance für Teheran, drohende UN-Sanktionen abzuwenden, nachdem das Ultimatum des Sicherheitsrates am 31. August abgelaufen ist. Die Welt am 6. September 2006. EU-Chefdiplomat Javier Solana und der iranische Unterhändler Ali Larijani haben am Samstag in Wien über das umstrittene Atomprogramm Teherans gesprochen. Das Treffen fand im österreichischen Kanzleramt statt. Es gilt als möglicherweise letzte Chance für eine diplomatische Lösung des Konflikts. Der Tagesspiegel, 10.09.2006. Der iranische Präsident hat am Donnerstag zum wiederholten Mal die Forderung nach einem Aussetzen der Urananreicherung abgelehnt. Seine Regierung sei entschlossen, die Atomkraft weiterhin für friedliche Zwecke zu nutzen. Der Tagesspiegel, 29. September 2006. Die iranischen Atomanlagen sollen auf Anweisung von Präsident Ahmadinejad für ausländische Touristen geöffnet werden. Auf diese Weise wolle der Präsident beweisen, dass das Atomprogramm friedlichen Zwecken und ausschließlich der Energiegewinnung diene. Die Welt am 5. Oktober 2006. Blicks. Sanktionen gegen den Iran sind gefährlich. Der frühere UN-Chefwaffeninspektor Hans Blix hat vor Sanktionen der Vereinten Nationen gegen Teheran im Atomstreit gewarnt. Es bestehe das Risiko, dass Teheran sich bei einer Verhängung von UN-Sanktionen in seinen atomaren Ambitionen bestätigt sehe. Der Tagesspiegel, 24.10.2006. Und an dieser Stelle unterbreche ich diese Zitatensammlung, denn wie Sie schon ahnen, auch im Jahre 2007 ging das Katz-und-Maus-Spiel in der gleichen Art und Weise weiter. Was ich daran so faszinierend finde und weswegen ich die Situation im Iran, weil das Verhältnis Iran-Europa heute schlimmer, katastrophaler, grausamer und schrecklicher finde, als die Situation in den 30er Jahren in Europa, das alles findet vor unserer aller Augen statt. Es gibt keine Zensur, es gibt keine Kontrolle der Nachrichten, wir erfahren alles, wir lesen alles, wir wissen alles. Und irgendwie, mir geht es genauso, ich mache niemandem einen Vorwurf, rauscht es an uns vorbei. Es rauscht an uns vorbei und kaum jemand macht sich die Mühe, die Nachrichten irgendwie zu kontextualisieren, zu vernetzen, was auch immer. Wenn Sie das nur über einen Zeitraum von ein paar Wochen machen, merken Sie, was da gespielt wird. Und ich habe mich jetzt nur auf das Jahr 2006 konzentriert, auch nur einen Bruchteil der Nachrichten zitiert, die da waren. Es gibt einen Abbruch dieser Nachrichten oder keinen Abbruch, sie gehen langsam runter, erstaunlicherweise im Sommer 2007, das ist die Zeit, als die Hamas auf ihre Art ihren Wahlerfolg in Gaza umsetzt. Und ab dann nimmt der Druck auf den Iran ab. Es nimmt die Berichterstattung über den Iran ab, weil natürlich sich die Medienöffentlichkeit auf die humanitäre Katastrophe in Gaza konzentrieren muss, die darin besteht, dass es kein Geld gibt, um die Bevölkerung zu ernähren, aber immer noch Geld genug, um Raketen nach Israel abzufeuern. Also ich glaube ja nicht an Verschwörungen, ich glaube nicht an dunkle Mächte, ich glaube wirklich, dass sich alles im hellen Tageslicht abspielt, was die Sache noch schlimmer macht. Aber nur ganz naive Menschen werden hier keinen Zusammenhang sehen zwischen der Hamas-Affäre im Sommer 2007, dem Rückgang der Berichterstattung über den Iran und dem nachlassenden Druck auf den Iran. Was heißt nachlassend? Denn nur Druck auf den Iran hat ja auch nur in der Abgabe von rhetorischen Deklarationen bestanden. Zum neuen Antifaschismus, der hier gefragt wird, ich glaube nicht so richtig daran, weil schon der alte nicht funktioniert hat. Und Thomas von der Osten sagt, hat leider recht, es ist egal, wie wir das Ding nennen. Ob das jetzt Faschismus ist, Klerikalfaschismus, Nazismus. Es ist etwas, was den Schatten der Erinnerung uns zuwirft und das uns bekannt vorkommt. Es kommt uns bekannt vor, viele, die wie ich aus dem Osten stammen, haben noch den Geruch der Unfreiheit in der Nase. Sie wissen, wie totalitäre Systeme arbeiten, wie die Wahrheit verdreht wird, wie Tatsachen verdreht werden. Vergessen Sie nicht, dieselben Leute, die uns heute erzählen, dass der Iran eine friedliche Nutzung seiner Atomkraft anstrebt und nicht vorhat, dort wirklich das Fegefeuer auf Erden zu veranstalten, sind dieselben Leute, die uns 40 Jahre lang erzählt haben, was für eine überlegene, humanitär, politisch, kulturell und gesellschaftlich überlegen macht die Sowjetunion ist. Und sie haben es uns vorgerechnet. Sie haben uns vorgerechnet, dass die DDR die siebt- oder die achtgrößte Industriemacht der Welt ist. Und was das für ein maroder Laden war, haben wir alle erst gesehen, nachdem er kollabiert war. Es sind genau nicht dieselben, aber die gleichen Leute. Was noch eine Rolle spielt, worauf ich Sie kurz aufmerksam machen will, ich sagte schon, ich glaube nicht an Verschwörungen, aber es gibt seltsame Kooperationen und Kollaborationen. Hier ist mehrfach der Satz von Ahmadinejad zitiert worden, Israel soll von der Landkarte ausradiert werden, weggewischt werden. Es gab in den letzten Wochen einige, die ich hier sehe, Matthias Künzel und ein paar andere, wissen es, es gab darüber eine riesige Debatte, die von ein paar Querulanten, Spinnern, Pennern und Asozialen gestartet wurde, mit dem Ziel, Ahmadinejad vom Vorwurf, diesen Satz gesagt zu haben, freizusprechen. Und es war wirklich so. Es waren Spinner, Asoziale, Penner, irgendwelche Subventionsempfänger, die es in der Tat geschafft haben, kein Witz, die es geschafft haben, die Bundeszentrale für politische Bildung zu einer Stellungnahme zu nötigen, indem sie unter anderem den Petitionsausschuss des Bundestages und das Innenministerium, also Schäuble, massiv mit Briefen, Petitionen, Stellungnahmen und Forderungen bombardiert haben. Das hat ein Ausmaß angenommen, dass selbst die Bundeszentrale nicht sagen konnte, wir reden nicht mit Irren. Wir reden nicht mit Leuten, die behaupten, dass die Erde eine flache Scheibe ist. Mit solchen Leuten muss man nicht diskutieren. Mit solchen Leuten kann man nicht reden. Und man kann in der Tat mit Leuten nicht reden, die sagen, der Holocaust hat nicht stattgefunden. Ich persönlich bin ein großer Freund der völlig unbeschränkten Meinungsfreiheit, aber das bedeutet auch nur, dass es einen Konsens geben muss. Progressive Gesellschaften zeichnen sich ja nicht dadurch aus, dass über alles geredet wird, sondern dass die Leute wissen, worüber nicht geredet wird. Es redet niemand in der Bundesrepublik über die Einführung der Ehe mit 9 Jahren. Ein Thema, das, glaube ich, gerade im Iran große Aktualität hat. Darüber wird einfach nicht geredet. Kein vernünftiger Mensch käme auf die Idee, so ein Thema auf die Tagesordnung zu bringen. Wir reden aber darüber, die Schweizer Außenministerin hat dem Präsidenten Ahmadinejad letztes Jahr vorgeschlagen, in der Schweiz ein Symposium abzuhalten über die verschiedenen Rezeptionen des Holocaust. Hat es ihn gegeben, hat es ihn nicht gegeben? Das ist, entschuldigen Sie, wie dieser alte Witz, wo ein Mann zu einem anderen Mann sagt, wie ist so deine Frau im Bett? Und der zweite sagt dann, die einen sagen so, die anderen so. So, ja, ich soll zum Schluss kommen. Deswegen, ja, es gibt Sachen, über die kann man nicht reden. Und in dieser Gesellschaft hat er sich eingebürgert, dass über alles geredet wird. Und diese Narren, diese wirklich Penner haben es geschafft, die Bundeszentrale in diese Diskussion hineinzuzwingen. Es gibt noch mehr solche Beispiele. Man muss dazu allerdings sagen, dass die Bundeszentrale das sehr elegant und sehr gut gelöst hat. Mit dem Ergebnis werden die nicht einverstanden sein. Es kann nicht darauf ankommen, ob Ahmadinejad gesagt hat, Israel muss von den Seiten der Geschichte oder aus der Geschichte verschwinden. Er hat x-mal Israel die Vernichtung angedroht und eine relevante Gruppe von Leuten, die immerhin die Möglichkeit haben, hier politisch zu intervenieren, haben sich monatelang damit beschäftigt und uns alle damit beschäftigt gehalten, diese Frage zu entscheiden. Zum Schluss möchte ich noch was Persönliches sagen. Ich habe hier vorhin, im Moment sehe ich es nicht, weil ich kaum noch was sehe, aber ich habe vorhin im Foyer Udo Steinbach gesehen. Und ich finde es sehr bemerkenswert, ja, hast du ihn auch gesehen? Also ich habe keine Fata Morgana gehabt. Gut, keine Fata Morgana. Nein, ich finde es auch sehr anständig, mutig und beachtenswert, dass er sich hertraut. Das ist schon sehr okay. Aber da ich ihn lange nicht mehr gesehen habe, möchte ich die Gelegenheit nutzen, ihm was zu sagen. Ich verfolge sein Wirken mit größter Aufmerksamkeit. Vor allem die schändlichen, unerhörten, unglaublichen Interviews, die er der deutschen Station von Radio Teheran gibt, die nicht den Tatbestand des Appeasement, sondern inzwischen der Kollaboration erfüllen. In einem dieser Interviews, ist Udo Steinbach auf die konkrete Frage eingegangen, ob die Atombedrohung, ob die Gefahr, die atomare Gefahr, die vom Iran ausgeht, Europa bedroht. Und er hat die Europäer getröstet, ins Ärmchen genommen und geschaukelt und gesagt, es geht für die Europäer vom Iran keine atomare Bedrohung aus. Wenn, ziemlich wörtlich, Sie können es auf unserer Website nachgucken, ich werde es heute Abend nochmal reinstellen, wenn vom Iran eine atomare Bedrohung ausgehe, sagte Professor Dr. Udo Steinbach, dann nur wörtlich für die säkulare Türkei und natürlich Israel. Dann nur für die säkulare Türkei und natürlich Israel. Also die bekloppten säkularen Türken können draufgehen und die Israelis sowieso. Das, meine Damen und Herren, ist die Ansicht eines Mannes, den Sie alle mit mir zusammen hier finanzieren, der sozusagen das autoritative Gerüst abgibt für die Außendarstellung der Iran-Politik der Bundesrepublik. Und ich möchte an dieser Stelle und ganz zum Schluss, so wie Thomas, auch einmal pathetisch werden, obwohl ich eigentlich Pathos nicht mag. Meine Mutter hat einige der besten deutschen Konzentrationslager überlebt. Ja, sie war auf einer langen Tournee, die glücklich endete, deswegen sitze ich hier. Und ich bin ziemlich sicher, dass wir die Krise jetzt, die der Iran provoziert hat, auch überleben werden. Die können nicht gewinnen, das geht gar nicht. Die Frage ist nur, zu welchen Opfern können sie nicht gewinnen? Das ist die einzige Frage. Die Sowjetunion ist kollabiert, das Dritte Reich ist zusammengekracht. Das geht nicht von alleine, es muss nachgeholfen werden. Und ich bin absolut sicher, und das klingt wie eine Drohung und es ist auch so gemeint, es werden dann sich einige Schreibtischstädter von der Art Udo Steinbachs für das, was sie heute machen, verantworten müssen. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Bruder.